Ja, dann nochmal einen gesegneten Vormittag von mir, auch nach Adelberg und ins Online-Meeting. Wie angekündigt, ist heute wieder bei uns Familienpredigt dran. Was heißt das konkret? Das heißt nun zuallererst konkret, dass bei uns die Kinder heute bei der Predigt zuhören, die sonst in der Kinderstunde wären. Das bedeutet, dass heute das Thema dran ist, das eigentlich in der Kinderstunde dran wäre. Und das bedeutet, dass die Predigt hoffentlich ein bisschen kürzer ist. Und hoffentlich ein bisschen kindgerechter. Das ist erst das zweite Mal, dass ich das mache. Ich muss noch üben, aber wir vertrauen auf das Wirken des Herrn. Ja, bevor ich euch sage, worum es geht, möchte ich gern eine Geschichte vorlesen, die uns ein wenig ins Thema einführen soll. Vor der Nordseeküste tobte ein schwerer Orkan. Alarmbereitschaft war auf allen Rettungsstationen angeordnet. Der Rundfunk sendete seine Warnmeldungen über das Meer. Auf den Kommandobrücken der Schiffe standen die Diensthabenden mit besorgten Gesichtern. Es war der 28. November 1951. Es dunkelte schon, als der englische Dampfer T bei Borkum auf Grund lief. Starke Wellen überfluteten das Schiff. Noch einmal ließ der Kapitän die Maschinen rückwärts laufen, ohne Erfolg. Also auf Grund laufen heißt nicht untergehen, sondern festsitzen auf Land, nur zum Verständnis. So gab der Funker das alte Seenotzeichen SOS, Save Our Souls, rettet unsere Seelen. Daraufhin begann eine Rettungsaktion der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die zu den aufregendsten unserer Zeit gehört. Das kleine Rettungsboot Borkum lief 25 Minuten später aus. Die Männer an Bord wussten, was auf dem Spiel stand. Noch bevor die Borkum an die T herankam, brach das Schiff unter der Wucht der Wellen auseinander. Dazu lag der Dampfer ungünstig auf der Sandbank. Die kleine Borkum musste unter Gefahr für Boot und Besatzung an das Wrack heranfahren. Dabei wurde sie von den Wellen wild umhergeworfen. Beständig war sie in Gefahr, an dem Wrack zu zerschellen. Dann drehte sie wieder ab und nahm einen neuen Anlauf unter dem Bug des Wracks hindurch. Auf dem Deck des auseinandergebrochenen Schiffes standen Kapitän und Mannschaft zerschlagen, durchfroren, übermüdet, hoffnungslos. Als die Borkum den zweiten Anlauf fuhr, erkannte der englische Kapitän die Absicht des Retters. Über die wild brandende See auf das Rettungsboot zu springen. Das war es, was sie allein noch retten konnte. Er erkannte diese letzte Möglichkeit. Als erster sprang er über den brodelnden Abgrund, um seinen Männern Mut zu machen. 20 Anläufe fuhr die Borkum und 13 Mann der Besatzung retteten sich durch den Sprung in den Abgrund. Aber das waren nicht alle. 2 Mann gingen verloren. Sie wagten den Sprung nicht. Ja. Was war der Unterschied zwischen diesen 13 Mann, die gerettet wurden, und diesen 2 Mann, die nicht gerettet wurden? Der Unterschied war, die 13 Mann wagten den Sprung und die 2 nicht. Die 13 Mann glaubten an diese Rettung und die anderen nicht. Daher wurden die einen gerettet und die anderen gingen verloren. Und wir finden in der Bibel eine Geschichte, ja, an die mich diese Geschichte eben erinnert hat. Eine Geschichte von einer Frau, die auch den Glaubenssprung wagte. Und von dieser Frau heißt es in Hebräer 11, Vers 31, Durch Glauben ging Rahab, die Hure, nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Hebräer 11, Vers 31. Rahab, und von dieser Rahab wollen wir heute die Geschichte betrachten, denn Rahab wird uns in der Schrift als ein Vorbild im Glauben gegeben und wir wollen heute aus ihrem Glauben lernen. Und zwar werden wir erstens Rahabs Glaubensbekenntnis sehen, also an wen wir glauben müssen, und zweitens ihren Glaubensgehorsam, wie echter Glaube gelebt wird. Und drittens Rahabs Ende, wie echter Glaube triumphiert. Ja, die Geschichte finden wir in Josua Kapitel 2. Das ganze Kapitel erzählt die Geschichte Rahabs, das dürft ihr gerne mit aufschlagen. Ich werde es Stück für Stück auch lesen. Aber ich möchte beginnen und einmal nur den ersten Vers lesen. Josua, also nach den fünf Büchern Mose kommt Josua. Josua Kapitel 2, Vers 1. Josua 2, Vers 1, dort steht: Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sprach: Geht hin, seht euch das Land an und besonders Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Das führt uns schon mal in die Rahmenhandlung ein. Ich habe immer ein paar Bilder dazu. Ja, der rechte Mann soll Josua darstellen, der eben diese zwei Männer ins Land sendet. Sie sollten ja Krieg gegen dieses Land führen und darum sollten diese zwei Männer sich eben anschauen, wie sind die Umstände in diesem Land. Und mit den Kindern haben wir in der ersten Stunde schon ein bisschen die Begriffe durchgesprochen, wie Kundschafter und Sittim und so weiter. Ich erwarte von den Erwachsenen, dass sie das selbst verstehen. Ja, zuerst sollten sie Jericho betrachten. Jericho, ein paar Dinge, die hier versucht sind darzustellen. Jericho, eine Stadt, sie stand auf einem Berg und sie war nahe am Jordan. Jericho war das Tor nach Kanaan. Ja? Wenn sie nach Kanaan rein wollten, mussten sie zuerst an Jericho vorbei. Und Jericho war, wie man hier sieht, eine feste Stadt mit hohen Mauern. Jericho war bekannt für seine Mauern. Ja? Und wenn Ausgrabungen uns die Wahrheit erzählen, dann waren es eben zwei Gürtel von Mauern, also zwei Mauern, die rings um die Stadt gingen, beide Meter dick. Und eben auf dieser Mauer war das Haus Rahabs, dieser Hure. Warum gingen diese zwei Männer zu dieser Frau? Nun, bestimmt nicht, um Sünde zu praktizieren, sondern weil es eben ein gutes Versteck war für Kundschafter. Ja? Dort konnte man unerkannt als Fremde übernachten. Und diese Frau eben hier soll jene Frau Rahab sein. Ich möchte zuerst mit euch ein bisschen nachdenken über den Hintergrund und die Welt Rahabs, damit wir lernen, obwohl diese Geschichte so alt ist, haben wir viele Gemeinsamkeiten zu ihr. Ja? Rahab lebte eben in Jericho, eine Stadt direkt am Jordan. Und diese Stadt wird in der Bibel oft Palmenstadt genannt, zu Recht, weil es wirklich eine Art Oase in der Wüste war. Sieht man hier jetzt nicht so, da ist außenrum viel Grün. Das war wohl in Wahrheit nicht so. Eine große Stadt mit dicken Mauern, also eine schöne Stadt, eine sichere Stadt mit Großstadtfeeling. In dieser Umgebung wuchs Rahab auf. Aber so schön diese Stadt wahrscheinlich war, so böse war sie leider auch. Wie überall in Kanaan herrschte auch in Jericho Götzendienst. Und Götzendienst bedeutete zum einen eben, dass der wahre Gott unehrt wurde, nicht geehrt, sondern viele kleine Statuen. Und dieser Götzendienst war auch mit vielen bösen Praktiken verbunden. Das ging bis hin, dass kleine Kinder für diese Götter ins Feuer geworfen wurden, lebendig. Es war also eine Stadt mit sehr verkommener Moral. Also in anderen Worten, in dieser Stadt waren viele Dinge, die vor Gott ein Gräuel sind, normal. Und das ist etwas, das müssen wir definitiv auch in unserer Gesellschaft sehen. Dass viele Dinge normal sind, ja? Sei es, dass der wahre Gott nicht verehrt wird, oder sei es eben auch, dass kleine Kinder im Mutterleib getötet werden, sind viele Dinge normal, auch in unserer Zeit, die vor Gott ein Gräuel sind. Und darum war eben diese Stadt mit dem ganzen Land Kanaan von Gott verflucht. Gott hatte bestimmt, dass dieses Land und damit auch diese Stadt eingenommen werden sollte und dass die Menschen darin sterben sollten. Und zwar durch die Hand des Volkes Israel. Und ja, das wirft jetzt natürlich große Fragen auf. Wie kann es sein, dass Gott Menschen befiehlt, andere Menschen anzugreifen, ja sogar zu töten? Und ich kann dieser Frage heute nicht gerecht werden, aber ich möchte Folgendes dazu sagen. Erstens, dass der heilige Gott damals und heute Sünde niemals ungestraft lässt. Nur heute hat er das Gericht für nach dem Tod bestimmt, aber die Bibel macht klar, wer in dieser Welt in Sünde lebt und nicht Buße tut und sich zum lebendigen Gott bekehrt, auf den wartet nach dem Tod die Hölle. Auch der Tod. Jesus selbst sagte, dass an dem Tag, wenn er wiederkommen wird, er zu den Gottlosen sagen wird, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und Gottes Liebe zeigt sich eben nicht dadurch, dass er über Sünde einfach hinwegsieht, sondern dass er bereit ist, den Menschen die Gelegenheit zu geben, umzukehren, Buße zu tun und dann zu vergeben. Aber nicht, dass er die Sünde einfach stehen lässt. Und so war Rahabs Welt verdorben und verflucht und auch unsere Welt ist verdorben und verflucht. Und Rahab war in dieser Welt eine, die mittendrin war. Sie war eine Hure. Sie war mittendrin in der Sünde und unter den Sündern vielleicht noch eine Stufe niedriger. Ich weiß nicht, wie das damals in Jericho angesehen war. Das war Rahabs Welt, das ist unsere Welt. Und so tun wir sehr gut daran, uns Rahab als Vorbild zu nehmen, denn Rahab war die einzige mit ihrer Familie, die gerettet wurde aufgrund ihres Glaubens aus dieser verfluchten Welt. Und wie das vonstatten ging, das möchte ich nun weiter vorlesen. Ich lese in Josua 2, Abvers 2 weiter. Ja, diese Kundschafter kamen zu Rahab. Es wurde aber dem König von Jericho berichtet, siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israels hierher gekommen, um das Land auszukundschaften. Da sandte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. Die Frau aber hatte die beiden Männer genommen und verborgen und sprach nun, es sind freilich Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Tore schließen musste bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen rasch nach, dann werdet ihr sie einholen. Sie aber hatte die Männer auf das Dach steigen lassen und sie unter den Flachsstängeln versteckt, die sie für sich auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Leute nun jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Furten und man schloss das Tor zu, als die, welche ihnen nachjagten, hinausgegangen waren. Hier mal ein Stopp. Ja? Was passiert hier? Was lesen wir hier? Was fällt uns hier auf? Ja? Dem König wird berichtet, dass eben diese Kundschafter gekommen sind. Rahab versteckt die Männer aber. Und allein hier schon merken wir eins, die Kundschafter haben ihre Sache sehr schlecht gemacht. Sowohl andere Leute aus der Stadt als auch Rahab bemerken, hey, das sind doch Israeliten. Waren vielleicht die schlechtesten Kundschafter, die je von Israel ausgesandt wurden. Aber dann kommen eben diese Soldaten Und anstatt sie zu verpfeifen, schickt Rahab sie weg. Und deckt eben diese Kundschafter. Die Soldaten gehen, sie glauben ihr. Und wir müssen uns fragen, warum macht sie das? Ja? Das sind Männer, die wollen ihr Land zerstören. Die trachten ihr und ihrem Volk nach dem Leben. Warum deckt diese Frau, warum setzt diese Frau ihr Leben aufs Spiel, um diese Männer zu beschützen? Könnt ihr euch vorstellen, warum sie das tut? Nun, um das zu wissen, müssen wir ein Stück weiterlesen. Und das tue ich nun. Nämlich, sie redet an diesem Abend wie folgt mit den Kundschaftern. Vers 8. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen aufs Dach hinauf und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt, und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemandem vor euch, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Ja, an diesem Abend redet Rahab mit diesen Kundschaftern und nun öffnet sie uns ihr Herz. Sie sagt uns, was sie sich gedacht hat. Und was sie uns hier präsentiert, ist nichts anderes als ihr Glaubensbekenntnis. Oder an wen sie glaubte und an wen du glauben musst, um gerettet zu werden. Was lernen wir von ihr? Ja? Zuerst bedenken wir, was Rahab von Gott wusste, das war nicht viel. Sie hatte keine Bibel, wie ihr jetzt vor euch. Alles, was sie von Gott wusste, hatte sie im Gerede auf den Straßen Jerichos gehört. Und das war zum einen eine Geschichte, die mittlerweile 40 Jahre her war, nämlich, dass dieser Gott sogar das Meer geteilt hat vor diesem Volk und es über den Ägyptern hat zurückkehren lassen. Eine alte Geschichte, aber auch eine ganz nahe Geschichte, nämlich, dass vor sehr kurzer Zeit in sehr nahem Gebiet dieses Volk durch diesen Gott zwei mächtige Könige mitsamt ihrem Volk mit unbezwingbarer Macht eingenommen haben und zerstört haben. Und sie erzählt, wie dem ganzen Land davor Angst und Bange wurde, und so auch ihr. Aber sie schlussfolgert daraus. Sie bleibt nicht stehen bei bloßem Zittern. Sie schlussfolgert daraus, dass wenn dieser Gott das kann, dann ist dieser Gott der eine wahre Gott im Himmel und auf Erden. Das heißt, der höchste Gott, keiner kann mit ihm konkurrieren, der einzig wirkliche Gott. Das erkannte sie und das müssen auch du und ich heute als allererstes glauben. Da ist ein Gott, der mächtig ist und da ist nur ein Gott und er ist Gott im Himmel und auf Erden. Über unser Leben hier und auch über die Zeit nach dem Tod. Es gibt einen großen Richter, der Macht über uns alle hat. Aber auch da bleibt sie nicht stehen, ja? Denn sie weiß, dass dieser eine wahre, allmächtige Gott, sie erkennt, der ist gegen mich. Der ist gegen mich. Der will mich und mein Volk zerstören. Der hat seinen Fluch ausgesprochen über mich und meine Welt. Und deshalb sagt sie, uns hat Furcht vor euch überfallen, auch mich. Ich fürchte diesen Gott. Und dementsprechend fordert uns auch Jesus aus in Matthäus 10, Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Fürchtet ihn. Fürchtet den einzig wahren Gott. Und dementsprechend sagt uns Sprüche 1, Vers 7, dass jede echte Gottesbeziehung mit Furcht vor diesem Gott beginnen muss. Gott ist nicht nur einer, der dafür da ist, um dir deine Wünsche zu erfüllen. Er ist ein mächtiger, heiliger Gott, der zu fürchten ist. Aber auch bei diesen zwei Dingen bleibt sie nicht stehen, sondern sie glaubt noch etwas Drittes. Sie glaubt etwas Drittes, Ich lese die Verse 12 und 13. Sie spricht zu den Kundschaftern: Und nun schwört mir bei dem Herrn, dass so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allen ihren Angehörigen am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Rahab hat Hoffnung auf Gnade. Rahab hatte nicht wirklich viel Grund dazu, aber sie hatte Hoffnung. Und sie wusste, ich brauche Gnade. Alles andere als Gnade hilft mir nicht. Ich brauche Gnade von diesem Gott. Ich und all mein Haus. Und alle diese Dinge eben muss rettender Glaube beinhalten. An den einzig wahren Gott zu glauben, ihn zu fürchten und auf seine Gnade zu hoffen. Und natürlich, wer Gottes Gnade dann kennenlernt, der lernt Gott auch anders zu fürchten. Er fürchtet nicht mehr die Hölle, er fürchtet vielmehr, ja, in Unfrieden mit diesem Gott zu geraten. Aber Gottes Furcht ist weiter eine Tugend. Und heute haben wir viel mehr Grund, auf Gottes Gnade zu hoffen, weil Gott uns die Gnade sogar versprochen hat. Das hatte Rahab nicht. Und er hat uns sogar gesagt, wie wir diese Gnade bekommen können. Weil Jesus am Kreuz für unsere Schuld starb, können wir Frieden mit Gott haben. Und Gott verspricht uns, glaube an ihn und ich werde dir vergeben. An diesen Gott müssen wir glauben, an den allmächtigen, heiligen, gnädigen Gott. Es ist nicht so, dass egal was für ein Glaube genügt. Warren Wiersbe schreibt in seinem Kommentar: Ich hörte mal einen Psychologen sagen, dass die Teilnehmer einer Selbsthilfegruppe nur an irgendetwas glauben müssen und wenn sie an den Getränkeautomaten glauben. Ja? Weil er eben nur auf die psychologische Kraft des Glaubens hoffte. Aber nein, wir müssen an den wahren Gott glauben, den einen, den es wirklich gibt. Denn ein Glaube ist immer nur so gut wie sein Gegenstand. Das war ihr Glaubensbekenntnis. Und nun betrachten wir noch ihren Glaubensgehorsam. Ja? Das war, was sie über Gott dachte. Aber wie handelte sie aufgrund dieses Glaubens? Wir haben schon etwas davon gehört und ich möchte den Rest des Kapitels vorlesen. Vers 14. Und die Männer sprachen zu ihr: Wir bürgen mit unserem Leben für das Eurige, sofern ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns dieses Land gibt, so wollen wir an dir Güte und Treue erweisen. Da ließ sie dieselben an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht in das Bergland, dass euch eure Verfolger nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage lang, bis eure Verfolger zurückgekehrt sind. Danach geht eures Weges. Und die Männer antworteten ihr: Unter dieser Bedingung werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur aus karmesinrotem Faden in das Fenster knüpfen. Eben die Schnur, an der sie herunterließ. Durch das du uns herabgelassen hast und deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir in das Haus versammeln. Und wer zur Tür deines Hauses hinaus auf die Straße geht, dessen Blut sei auf seinem Haupt, wir aber unschuldig. Wenn aber Hand gelegt wird an jemanden von denen, die bei dir im Haus sind, so soll ihr Blut auf unserem Haupt sein. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verraten wirst, so werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Da sprach sie: Es sei, wie ihr sagt, und sie ließ sie gehen. Und sie ging hin, sie aber knüpfte die karmesinrote Schnur ins Fenster, und jene gingen in das Bergland und blieben 3 Tage lang dort, bis ihre Verfolger zurückgekehrt waren. Und die Verfolger hatten sie auf dem ganzen Weg gesucht und doch nicht gefunden. Und die beiden Männer kehrten zurück und stiegen vom Bergland hinunter. Und sie setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sprachen zu Josua: Der Herr hat dieses ganze Land in unsere Hand gegeben. Auch sind alle Einwohner des Landes verzagt vor uns. Ja, das soll noch darstellen, wie sie zu Josua reden. Also was tut sie aufgrund ihres Glaubens? Sie rettet diese Kundschafter. Sie riskiert ihr Leben einmal, indem sie sie versteckt, indem sie die Soldaten wegschickt, indem sie sie bei Nacht aus dem Fenster lässt, auch dabei hätten sie entdeckt werden können, und indem sie diese Schnur in ihr Fenster hängt, die hätte ja auch entdeckt werden können, oder? Und bei all dem vertraut sie auf den Eid, den Schwur, den sie diesen Israeliten abgeknöpft hat. Sie hat nun das Versprechen auf Gnade und an diesem Versprechen hält sie sich fest. Und sie wird ihre Familie in ihr Haus holen und eben ausharren, bis die Gnade kommt. Aber ich möchte zurückgehen an einen bestimmten Punkt in ihrer Geschichte, nämlich an diesen. An diesem Punkt, als die Soldaten vor ihrer Tür stehen und sie fragen, wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind? Denn in diesem Moment musste Rahab etwas erkennen. Sie dachte vorher schon richtig über den Gott Israels. Aber nun musste sie erkennen, an diesen Gott zu glauben, bedeutet nicht nur das richtige Denken, sondern es bedeutet auch eine Entscheidung. Es bedeutet, sich zu entscheiden, wirklich auf diesen Gott auch zu vertrauen. Sie muss, als diese Soldaten sie fragten, wo sind die Männer, da musste sie sich entscheiden, halte ich nun diesem Gott die Treue oder halte ich dieser Welt die Treue? Vertraue ich diesem Gott, dass er mich retten wird, oder vertraue ich dieser Welt, dass schon alles gut gehen wird? Worauf vertraue ich letztlich wirklich? Das zeigt, was ich wirklich glaube, und das wird mein Handeln bestimmen. Und sie entschied sich, ich vertraue diesem Gott. Ich vertraue ihm mein Leben an. Und diese Entscheidung, die Rahab treffen musste, die muss jeder Christ oder jeder Mensch, der Christ sein und werden will, der muss diese Entscheidung treffen. Sich entscheiden zwischen Gott und dieser Welt. Es geht nicht beides. Gerade wenn man eben noch Kind ist und sein Leben lang mit diesem Glauben konfrontiert wird und alles immer so normal ist und alle glücklich sind, wenn ihr Bibelverse auswendig kennt und vielleicht in der Bibel lest, es kommen Zeiten, da werdet auch ihr mit dieser Welt konfrontiert sein und die wird nicht glücklich sein, wenn ihr diese Dinge tut. Und ihr werdet merken, ich muss mich entscheiden, ob ich diesem Gott gefallen will und ihm folgen oder ob ich dieser Welt gefallen will und ihr folgen. Wenn der Tag kommt, an dem eure Freunde auf einmal ganz schön böse Dinge tun in der Schule. Oder wenn ihr merkt, wenn ich von Jesus rede, dann werde ich ausgelacht. Wir müssen uns entscheiden, entweder dieser Gott oder diese Welt. Und diese Entscheidung gilt natürlich nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und ich hoffe, euch ist das bewusst. Und ich hoffe, euch ist auch bewusst, ja, man muss diese Entscheidung ganz am Anfang treffen, aber man muss sie auch immer wieder treffen. Ja? Vor kurzem bei der Arbeit war ich mit zwei Vorgesetzten in einem Raum. Mit den einen kenne ich gut und den anderen kenne ich gar nicht gut. Und der, den ich gut kann, hat mir eine Steilvorlage gegeben, Zeugnis zu geben. Aber sofort hat leider mein Herz in diesem Moment gesagt, oh, aber nicht vor dem anderen. Ja, es war ein Moment, eine Entscheidung, es war vorbei danach und ich musste sofort erkennen, du hast dich für diese Welt entschieden. Möge Gott behüten, dass es wieder so läuft. Dass es nicht wieder so läuft. Wir müssen uns einmal, aber auch dann immer wieder entscheiden zwischen Gott und dieser Welt. Man kann sich jetzt hier noch fragen, ich möchte das nur kurz anschließen. Ich lobe gerade Rahab für ihren Glauben, dass sie die Soldaten weggeschickt hat, aber sie hat doch gelogen, als sie das getan hat, oder? Sie hat gesagt, die Männer sind nicht bei mir. Nein, die sind weg und ich weiß gar nicht, wer das war. Geht nur, die sind raus aus der Stadt. War das richtig oder nicht? War das Sünde oder war das gut? Eine Notlüge. Ist eine Notlüge denn in Ordnung? Lass mich ein paar Dinge dazu sagen. Erstens, Rahab wird in der Bibel nie gelobt dafür, dass sie gelogen hat, sondern dafür, dass sie geglaubt hat. Zweitens, Gottes Wort macht klar, Lüge ist Sünde. Offenbarung 21,8 heißt es, die Feiglinge und Ungläubigen und Mörder und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Wir haben hier keine Entschuldigung für Lüge. Und doch müssen wir erkennen, Rahab wird auch nicht getadelt für ihre Lüge. Warum? Weil sie in einer sehr schweren Situation war. Denn die Kundschafter zu verraten, wäre ja auch falsch gewesen. Und es ging um Leben und Tod. Ich will nicht sagen, dass es gut war, dass Rahab gelogen hat, aber sie hat in ihrer Schwachheit alles getan, um diese Kundschafter zu verbergen. Und wir merken, Gott tadelt sie nicht dafür und deshalb will ich es auch nicht tun. Und es zeigt uns auch etwas, was Wandel im Glauben heißt. Das heißt nicht, nie wieder einen Fehler zu machen, aber es bedeutet, die Entscheidung zu treffen, diesem Gott folgen zu wollen, trotz aller Schwachheit. Und auf einen weiteren Punkt möchte ich noch meinen Fokus legen. Als Rahab sich für Gott und gegen diese Welt entschied, in diesem Moment, ging sie ein großes Risiko ein. Ein großes Risiko. Es hätte alles schief gehen können. Die Soldaten hätten sofort sagen können, glaube ich dir nicht, wir gehen rein, wir suchen diese Männer, die sind hier. Sie hätten sie finden können und diese Männer samt ihr hinrichten. Sie hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Denn das war Hochverrat. Und Hochverrat bedeutet den Tod. Ja, sie musste ein großes Risiko eingehen. Oder anders gesagt, sie musste wirklich damit rechnen, dass Gott ihr beisteht. Nun, ich weiß nicht, ob diese kanaanitische Frau zum Großteil schon von Gottvertrauen oder auch einfach von Todesfurcht getrieben war. Aber für uns gilt auf jeden Fall, wenn wir mit Gott leben wollen, müssen wir ihm vertrauen. Und was es heißt, mit Gott zu leben, dass illustriert folgende Geschichte ganz gut, wie ich meine. Sie ist von einer Frau namens Corrie ten Boom, allerdings nicht aus der Zeit während des Dritten Reichs, sondern danach, als sie Evangelistin war. Und so erzählt sie, dass sie einmal an den Niagara-Fällen stand. Hatte mit den Kindern schon geredet, eben sehr große Wasserfälle. Eine riesige Menschenmenge hatte sich am Abend versammelt, um einen berühmten Trapezkünstler, der das Seil über die Wasserwogen gespannt hatte, bei seinen Vorführungen zu bewundern. Also, wir haben vorher darüber geredet, er hat ein Seil gespannt über diesen Wasserfall. Das heißt, darunter war ein tiefer Abgrund. Alles hielt den Atem an, als er mit unwahrscheinlicher Geschicklichkeit die verwegensten Kunststücke ausführte. Nur ein unvorsichtiger Tritt und der grausige Schlund hätte ihn verschlungen. Er wäre gefallen. Er stieg von dem Seil herunter und großer Beifall belohnte ihn. Der Künstler nahm hierauf eine Schubkarre und balancierte damit über das Seil. Mit einer Schubkarre. Daraufhin belud er die Schubkarre mit Steinen und führte sie wieder über das Seil. Als er im Rausch der Begeisterung vom Seil stieg, fragte er einen jungen Mann, glauben Sie, dass ich mit der Schubkarre voll Steinen über die Wasserfälle fahren kann? Ja, natürlich, antwortete der Mann. Glauben Sie es wirklich? Ja, natürlich. Ich habe es doch gesehen, Sie können das, davon bin ich völlig überzeugt. Daraufhin antwortete der Trapezkünstler, nun, wenn Sie das wirklich glauben, Sie wiegen doch viel weniger als diese Steine hier. Setzen Sie sich doch bei mir in die Schubkarre und ich fahre Sie einmal über dieses Seil. Ja, was wird der Mann geantwortet haben? Was hättest du geantwortet? Nein? Und ich hätte auch Nein geantwortet. Und der Mann hat auch Nein geantwortet. Ich glaube, jeder hier hätte Nein geantwortet. Weil es hier wirklich um Leben und Tod ging. Und für einen Quatsch und Spaß macht man sowas nicht. Aber das Glaubensleben gleicht eben trotzdem manchmal dieser Geschichte. Denn die bessere Frage lautet, bist du bereit, dich bei Gott in die Schubkarre zu setzen? Das heißt, bist du bereit, auf Gott zu vertrauen, obwohl du weißt, Wenn Gott nicht treu bleibt, dann gehst du unter. Dann war's das mit dir. Und das bedeutet eben Gottvertrauen, und diese Entscheidung müssen wir treffen. Ja? In vielen Lebensbereichen. Allein schon, wenn du beginnen willst, Gott zu folgen und auf Sünde zu verzichten, all die vielen schönen Dinge, die dir Welt anbietet und sagt, nur damit kannst du glücklich sein. Ja? Und Gott sagt, nein, das ist falsch, das ist schlecht, tu das nicht. Und du begibst dich in schwierige Situationen damit. Dann musst du Gott vertrauen, dass es sich wirklich lohnen wird. Sonst hättest du doch dein Leben vergeudet. Aber wir müssen vertrauen, dass wir gut fahren und gut ankommen, wenn wir uns bei Gott in die Schubkarre setzen. Wir müssen es auch tun, wenn wir beginnen, ihm zu gehorchen und ihn zu verkündigen, auch wenn die Welt das vielleicht ganz schön blöd findet. Wenn deine Freunde dann möglicherweise dich gar nicht mehr so toll finden oder deine Familie. Und bereiten wir uns doch auch schon vor auf Tage, an denen man die Arbeitsstelle verlieren kann und größere Probleme bekommen kann. Wir müssen vertrauen, dass Gott uns sicher über den Abgrund bringen wird. Wir müssen bereit sein, das Risiko einzugehen, wenn wir wissen, wir werden untergehen, wenn Gott nicht treu ist, aber ich glaube, dass Gott treu ist und deshalb gehorche ich ihm. Das bedeutet eben Glaubensgehorsam. Gott wirklich glauben, ihm vertrauen und aus diesem Vertrauen handeln, ihm gehorchen. Und so wollen wir zuletzt noch eins sehen, nämlich Rahabs Ende, wie echter Glaube triumphiert. Nun, was hatte Rahab von ihrem Risiko, von ihrem Glauben? Was sprang dabei heraus? Nun, erstens, sie wurde nicht erwischt, oder? Sie wurde nicht erwischt. Die Sache hat funktioniert. Aber sie ging weiter, sie holte ihre Verwandtschaft, und so lesen wir in Josua 6, Vers 23, als die Mauern gefallen waren und die Stadt erstürmt wurde, lesen wir in Josua 6, Vers 23, da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab heraus, samt ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Brüdern und allen ihren Angehörigen, ihr ganzes Geschlecht führten sie hinaus und brachten sie außerhalb des Lagers Israel unter. Sie rettete nicht nur ihr Leben, sondern ihre ganze Familie. Denn sie hatte auch genug Glauben, hinzugehen und auch anderen diese Errettung zu verkünden. Und auch damit hat sie viel riskiert. Wenn ihre Verwandten gesagt hätten, du spinnst doch, das ist Hochverrat, wir zeigen dich an, dann wäre sie tot. Aber nein, sie tat es, wieder im Glauben, wieder mit Risiko, und sie überwand. Und sie rettete nicht nur Mama und Papa, sondern ihr ganzes Geschlecht, ihre ganze Verwandtschaft. Da waren wahrscheinlich noch Onkel und Tanten mit drin. Sie hat rausgeholt, was nur ging. Wir müssen auch sehen, denk mal dran, dieses Haus stand auf der Mauer. Die Mauer ist doch eingestürzt. Das heißt, Gott hat sie auch da schon bewahrt. Aber auch hier endet der Lohn ihres Glaubens noch nicht, sondern wir lesen nochmal in Matthäus 1 von ihr. Matthäus 1, Vers 5 berichtet uns, und wir haben ja das Geschlechtsregister von Jesus, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai, Isai zeugte den König David. Diese Hure aus Jericho wurde ins Volk Gottes aufgenommen und sie heiratete und sie bekam Kinder. Und nicht nur, dass sie von Gott ein normales Leben bekam, sie wurde sogar Vorfahrin des Messias selbst. Ihr Glaube hat sich gelohnt. Er hat sich weit mehr ausgezahlt, als sie wahrscheinlich gedacht hat. Und damit ist uns Rahab eben ein Vorbild. Erstens durch das, an wen sie glaubte, den einen Gott, der zu fürchten ist, aber der auch gnädig ist. Durch das, wie sie ihren Glauben lebte, indem sie Gott vertraute und daraus handelte. Und dadurch, wie sie durch ihren Glauben triumphierte. Und auch das soll uns eine Hoffnung sein und uns anspornen, Gott auch so zu vertrauen, ihm zu folgen, uns bei ihm in die Schubkarre zu setzen. Amen.